Guten Morgen auch von meiner Seite. Wenn er zusammenkommt, so habe jeder etwas. Es ist schön, dass das etwas auch was Schönes, Großes ist. Und die, die zu Hause sitzen, dürfen gern in den Chat reinschreiben, uns was mitteilen. Wirklich jeder darf sich in irgendeiner Form beteiligen. Wir sind im 1. Korintherbrief nach wie vor und wir predigen ja der Reihe nach durch und jetzt sind wir im 1. Korinther 15. Nachdem der 1. Korintherbrief anfängt, Paulus weist auf Probleme hin, die offensichtlich in Korinth vorhanden sind und spricht Spaltungen an, die aber teilweise auch nötig sind, damit Bewährte erkannt werden und Unbewährte. Dann geht es über Spezialthemen, Stellung von Frau, von Mann. Dann geht es um geistliche Dinge, Zungenrede. Es geht um das Herrenmahl, das Abendmahl, wie man damit umgehen soll. Es geht darum, dass die Gemeinde der Leib Christi ist. Viele Spezialthemen. Und nach diesen ganzen Spezialthemen kommt Paulus im 1. Korinther 15 wieder zurück auf Basics. Vielleicht hat er sich gedacht, und vielleicht war das auch Tatsache, dass wenn die Basics nicht vorhanden sind, dann kann der ganze Rest nicht funktionieren. Und darum geht er nochmal auf Grundlegendes ein. Ich lese mal vor, 1. Korinther 15, Verse 1 bis 11. Und es gilt für uns hier genauso. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder und Brüderinnen, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was auch ich empfangen habe, nämlich dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Denn ich bin der geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Ob es nun aber ich sei oder jene, so verkündigen wir und so habt ihr geglaubt. Da kann man drüber lesen, es einfach durchlesen, sagen gut, ja, Amen, alles schon 100-mal gehört. Haben die Korinther bestimmt auch. Und trotzdem ist es Paulus wichtig, hier nochmal auf diese Basics einzugehen. Die Verse 1 und 2, ich erinnere euch aber, er erinnert auch uns hier, ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt habt. Paulus erinnert die Korinther an das Evangelium. Was ist das Evangelium? Das Evangelium ist die frohe Botschaft oder die gute Nachricht. Und er erinnert sie an die frohe Botschaft, an die gute Nachricht. Er erinnert auch uns an die frohe Botschaft. Und was ist eine frohe Botschaft? Eine frohe Botschaft ist immer dann eine frohe Botschaft, wenn eigentlich ein schlechtes Vorzeichen da war. Wenn Krieg herrscht und irgendjemand verkündigt Frieden, das ist eine gute Botschaft. Wenn jetzt euch jemand verkündigt, wir haben Frieden, ja und? War denn irgendwo Krieg? Wenn du am Verhungern bist und irgendjemand findet was zu essen oder zu trinken und sagt, ich habe was gefunden, dann ist es eine frohe Botschaft. Aber wenn jetzt ich nach Hause komme zu meiner Familie am Freitagabend und sage, ich habe Essen gefunden. Ja und? Kühlschrank ist voll. Schön, dass du auch was findest. Versteht ihr? Also es muss erst eine schlechte Grundposition da sein, damit eine gute Botschaft überhaupt ist. Und warum ist die gute Botschaft eine gute Botschaft? Weil wir alle durch Erbsünde und gottloses Verhalten ewige Strafe in der Hölle verdient haben. Das ist einfach Tatsache. Auch wenn wir uns dieser Tatsache nicht bewusst sind. Aber es ist so. Und vor diesem Hintergrund, dass wir alle auf dem Weg in die Hölle sind als Menschen, ist die frohe Botschaft, dass Jesus Christus uns Frieden bringt und Versöhnung mit Gott, eine gute Botschaft, eine frohe Botschaft. Aber jemand, der sich dessen gar nicht bewusst ist, brauche ich gar nicht verkündigen. Ich habe eine frohe Botschaft, Jesus liebt dich. Ich sage, ja, meine Frau liebt mich, meine Geliebte liebt mich, meine Kinder lieben mich und jetzt liebt mich Jesus auch noch. Ist doch schön. Nein, die schlechte Botschaft, die schlechte Tatsache ist, du bist auf dem Weg in die Hölle. Und die gute Nachricht ist, das muss nicht zwingend so sein. Und Paulus erinnert die Korinther nochmal an diese gute Nachricht. Und er sagt jetzt, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, wenn ihr an dem Wort festhaltet, was ist das Wort, an dem sie festhalten sollen? Das Wort, das Paulus verkündigt hat. Und welches Wort hat er verkündigt? Er hat aus den alten Schriften verkündigt. Die alten Schriften, die schon so viel den Messias vorhergesagt haben, die so viel den Heilsplan Gottes vorhergesagt haben. Botschaften, die nachzulesen sind, die nachprüfbar sind. Diese Schriften. Und wenn einer vergessen hat, was Paulus gesagt hat, dann muss er nur in den Schriften blättern und dort findet er wieder, was Paulus gesagt hat. Und Paulus erinnert sie daran, dass er aus diesen Schriften erzählt hat und dass das alles nachvollziehbar ist. Und das nächste ist, an dem Wort festhalten, also an den Schriften festhalten. Das Wort ist auch, und das lesen wir im Johannesevangelium, im ersten Kapitel, am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Paulus erinnert die Korinther an das Evangelium, an die frohe Botschaft. Die Errettung, dass wir nicht zwangsläufig in die Hölle müssen, wenn wir Jesus annehmen. Und er erinnert sie daran, dass das Ganze auf Basis der Schriften erfolgt ist, an denen man festhalten soll. Und er erinnert sie daran, dass es Jesus, das Wort ist, an dem sie festhalten sollen. Basics. Aber er erinnert sie daran. Weiß nicht, ob das jedem heute früh beim Aufstehen gegenwärtig war, dass er aus Gnade errettet ist, dass er eigentlich auf dem Weg in die Hölle war und dass das, was ihn errettet, in der Bibel schon vorhergesagt ist und dass es Jesus ist, der uns errettet hat. Ist uns das alle Zeit bewusst? Wissen wir mehr über das Zungenreden? Wissen wir mehr über die Stellung des Mannes und der Frau? Wissen wir mehr über den Leib Christi, wie er aufgebaut ist? Und haben wir vergessen, was das Basic ist? Warum wir überhaupt Christen sind, warum wir Jünger Jesu sind. Paulus war der Meinung, er muss die Korinther daran erinnern. Und ich denke, uns tut es auch gut, wenn wir uns mal immer wieder auf das Wesentliche erinnern. Und dann werden auch diverse Lehransichten und so weiter relativ klein, wenn wir uns darauf besinnen, was eigentlich unser Fundament ist. Das Evangelium und dass wir aus Gnade errettet sind. Und es ist wichtig, dass wir die Schriften kennen. Und es ist wichtig, dass wir die Schriften gut kennen. Und wir sind wirklich in der Lage, wir haben die Bibel hier. Bei mir steht sie zu Hause in, ich weiß es nicht, 10 verschiedenen Übersetzungen in doppelter Ausfertigung. Wer sagt, er hat keine, hier sind viele, sogar arabische, wenn ihr das mächtig seid. Wir haben Zugang zur Bibel, wir haben sie, aber kennen wir die Bibel? Können wir beurteilen, was wir gelehrt bekommen? Können wir nachschlagen, was wir gelehrt bekommen? Sind wir mündig, damit auch umgehen zu können? Ich möchte euch daran erinnern, es gibt einen Versucher und der Versucher versucht uns mit was? Der ist ein Verdreher und was verdreht er? Das hier verdreht er. Das heißt, ich sollte das kennen, nicht bloß wissen, dass es es gibt und meinen Konfirmandenspruch auswendig wissen und meinen Lieblingspsalm, sondern ich sollte das Ding kennen und zwar im Zusammenhang. Im 1. Mose Kapitel 3, Vers 1, aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte, und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Sie fängt an mit einem Zitat, die Schlange, der Satan, er fängt an mit einem Bibelzitat. Aber ist das wirklich so gemeint? Oder später, Lukas Kapitel 4, Jesus wird vom Satan verführt. Mit was? Mit dem Wort Gottes? In der Bibel steht doch das und das. Und Jesus kann jedes Mal antworten, so ist es aber nicht gemeint. Wir müssen wirklich fit sein im Wort. Und Paulus sagt hier an die Korinther, dass sie durch das Wort gerettet werden, wenn sie an dem Wort festhalten. Das Wort, das er ihnen verkündigt hat. Und es steht auch ganz am Anfang im Korintherbrief, dass er nichts, keine hervorragenden Reden gehalten hat, sondern ganz einfach ein schlichtes Evangelium gepredigt hat. Und das sollten wir wissen, das sollten wir kennen und wir sollten auch fähig sein, das hier drin zu finden und wenn irgendwelche Verdreher kommen, diesen Verdrehern aufzuzeigen, dass sie es verdrehen. Es macht wenig Sinn, jetzt hier sämtliche Irrlehren, die mir bekannt sind, aufzuzählen. Ein Bankangestellter kriegt zum Beispiel gezeigt, wie Banknoten aussehen. Und solche Banknoten haben diverse Sicherheitsmerkmale und wenn diese Sicherheitsmerkmale nicht drin sind und wenn diese Banknote nicht genauso aussieht, wie sie aussehen soll, dann ist es eine Fälschung. Wir müssen das Wort kennen, wir müssen das Evangelium kennen, wir müssen die Bibel kennen und alles, was davon abweicht, ist eine Fälschung, ist eine Verdrehung. Es macht keinen Sinn, Verdrehungen zu lehren, um davor zu warnen. Es macht absolut Sinn, das Original zu lernen und zu lehren, auf das euch jede Abweichung auffällt. Und das Schöne ist, wir sind ja nicht allein mit unserem Verstand, der mal größer, mal kleiner ist. Also wenn ich mit meinem Verstand die Bibel verstehen sollte und wissen sollte, was da drin steht, dann wäre es nicht weit her. Aber es gibt noch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und der erinnert uns, wenn hier irgendwas nicht stimmen sollte, der lässt Alarmglocken losgehen. Und bitte, hört dann auf diese Alarmglocken, nehmt das Wort zur Hand, erinnert euch dran. Paulus ermahnt die Korinther. Es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt habt, sagte zu den Korinthern. Sage ich hier auch. Also, wenn das alles nicht so wichtig ist, dann habt ihr vergeblich geglaubt. Das heißt vergeblich geglaubt, es gibt kein Fleißpünktchen im Vokabelheft für Bibelzitate. Nee, dann ist die Errettung vielleicht in Frage gestellt, wenn man vergeblich geglaubt hat. Also bitte, macht's, wie Paulus die Korinther ermahnt, erinnert euch dran, was das Evangelium ist, was in der Bibel drin steht. Denn ich habe euch, Verse 3 und 4, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Wenn er das so sagen muss, dann gibt es offensichtlich in Korinth auch Lehre, dass es gar keine Auferstehung gab. Und wenn es keine Auferstehung gab, dann gab es auch keinen Begräbnis. Wenn es kein Begräbnis gab, gab es auch keinen Tod. Wenn es keinen Tod gab, dann gab es auch nicht diese Stellvertretung, für unsere Sünden sterben zu müssen. Und dann wäre Jesus tatsächlich nur Religionsgründer und Vorbild, aber nicht Gottes Sohn, der für mich sterben musste, auf dass ich von der Sünde reingewaschen werde. Und das Ganze ist auch in den Schriften, damals nur das Alte Testament, vorhergesagt. Es ist nachzulesen. Und Paulus bezieht sich in seiner Verkündigung immer auf die Schriften. Und genauso muss ich auch heute jede Schrift, jede Verkündigung mit der Bibel decken. Verse 5 bis 8, der auferstandene Jesus, und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen, danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Interessant ist, also im letzten Kapitel hatten wir es drum um die Frauen und dass Frauen in der Versammlung schweigen sollen. Wir haben darüber geredet, was darunter gemeint ist, was man darunter verstehen darf, soll. Aber interessant ist, hier werden, obwohl die Frauen die ersten waren, die am Grab waren, hier werden keine Frauen erwähnt. Es ist einfach so, dass damals im Weltbild die Frauen als nicht vertrauenswürdig galten. Ist einfach so. Paulus sieht es anders, Jesus sieht es anders, aber gesellschaftlich waren die Frauen als nicht vertrauenswürdig eingeordnet und darum zählt er hier nur männliche Zeugen auf. Ich glaube nicht, dass Paulus ein Chauvi ist, weil dass er das macht, sondern es geht ihm darum, die Leute einfach zu erinnern, dass es auch Zeugen gab da dafür, und zwar vertrauenswürdige Zeugen. Und sehr interessant ist, ich habe ein Buch, das habe ich schon öfters vorgestellt und das ist hochinteressant, Die Tatsache der Auferstehung von Josh McDowell. Jeder darf mich nachher nochmal fragen, wie das heißt, und ich weiß nicht, ob es klappt, dass man im Livestream jetzt auch den Buchtitel sieht. Das Buch kann ich jedem ans Herz legen. Das ist ein Akademiker, der Christen begegnet ist an der Uni und der dann einfach mit diesem christlichen Irrglauben aufräumen wollte und gesagt hat, Leute, ich beweise euch, dass das mit Jesus Humbug ist. Und er ist auf zwei Arten auf Jesus eingegangen und hat gesagt, zum einen, alles, was wir als Geschichte lehren, was älter als 100, 150 Jahre alt ist, beruht auf Überlieferungen, auf Zeitzeugen, auf Funden, auf Berichten. Und es gibt Kriterien, nach denen solche als glaubwürdig eingestuft werden oder als unglaubwürdig. Ähnliche Kriterien werden auch angewandt, wenn es darum geht, vor Gericht Zeugenaussagen zu beurteilen. Wann ist ein Zeuge glaubwürdig, wann nicht? Sowohl in der Geschichtsforschung als auch vor Gericht geht es darum, Dinge zu ergründen, für die man keine Beweise direkt hat, sondern man muss sich immer auf Aussagen anderer verlassen. Aber auf was verlässt man sich jetzt? Wann ist etwas glaubwürdig, wann ist etwas unglaubwürdig? Und er hat historische Zeugnisse genommen und hat die alle untersucht. Und er kam zu dem Schluss, wenn diese historischen Zeugnisse, wenn wir die nicht akzeptieren würden, dann dürfen wir überhaupt nichts akzeptieren, was wir heute in der Geschichtsschreibung lehren. Egal was, ob das die punischen Kriege sind, die Geschichte von Alexander dem Großen damals, ob das um das Römische Reich geht, alles, was in der Vergangenheit war, da gibt es wesentlich weniger Zeugnisse dafür, als für die Tatsache, dass Jesus Christus gelebt, gewirkt, gekreuzigt, gestorben, begraben und wieder auferstanden ist. Wenn wir diese Zeugnisse alle nicht glauben, dann können wir unsere ganze Geschichtsschreibung über den Haufen werfen, weil die ist wesentlich weniger fundiert. Genauso könnte man dann vor Gericht keinem Zeugen mehr glauben, wenn man diesen Zeugnissen, die vorhanden sind, nicht glauben würde. Und das war für ihn so erschlagend, dass er sich Jesus geöffnet hat und gesagt hat, dann möchte er diesen Jesus in seinem Leben haben. Und der Mann ist auch errettet. Also unabhängig von dem Zeugnis, das wir persönlich haben, dass wir Jesus begegnet sind, unabhängig von der Bibel, dass wir glauben, dass es Gottes Wort ist, inspiriert durch den Heiligen Geist, unabhängig davon kann man wissenschaftlich, so wie die Wissenschaft heute funktioniert, beweisen, dass Jesus gelebt hat, gestorben ist, begraben, auferstanden ist und aufgefahren. Das ist hochinteressant. Und Paulus erinnert die Korinther hier an die Zeugen, die damals noch zu befragen waren. Die meisten haben noch gelebt. Vers 8 ist interessant. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Ich habe das für mich bis jetzt immer irgendwie interpretiert und ja, Paulus hat sich halt auch bekehrt, okay. Eine unzeitige Geburt, das griechische Wort Ektroma, bezeichnet ein Kind, das von einer toten Mutter durch Kaiserschnitt geboren wurde. Wir wissen die Geschichte, wie Jesus mit Nikodemus redet und sagt, du musst neu geboren werden. Und wie funktioniert eine Geburt? Da geht eine Schwangerschaft voraus und irgendwann, wenn es soweit ist, kommt die Geburt. Und wenn ihr euch an eure Bekehrung erinnert, irgendjemand hat euch irgendwann mal befruchtet mit diesem Gedanken, dass da Jesus sein könnte, dass da was dran sein könnte, am ewigen Leben, an meiner Sünde. Und dann hat sich das entwickelt. Und ihr habt angefangen zu fragen, ihr habt angefangen zu lesen und es hat sich entwickelt bis zu dem Tag der Geburt, als ihr neu geboren wurdet und gesagt habt, okay, hier bin ich, Jesus, sei du mein Herr, ich gebe dir mein Leben. Eine Neugeburt. Paulus war im Auftrag der Pharisäer unterwegs, sehr zum Wohlgefallen der Römer, und hat die Christen getötet, verfolgt. Er kam aus einem toten System, geistlich totes System. Und er hat überhaupt nichts am Hut gehabt mit Jesus, außer seine Jünger zu töten. Da gab es keine geistliche Schwangerschaft, keine Anbahnung einer Geburt, einer Neugeburt, sondern auf dem Weg nach Damaskus hat ihn Gott rausgerissen. Mit dem Kaiserschnitt herausgeholt aus diesem toten System. Und das ist Paulus sehr bewusst, dass das bei ihm kein Prozess war, sondern dass das Gottes souveränes Eingreifen war, das ihn da rausgeholt hat. Und darum spricht er von sich, von einer unzeitigen Geburt, von einem Kind, das aus einer toten Mutter einfach herausgeschnitten wurde. Darum sagt er in Vers 9, darum, ich bin der Geringste von den Aposteln, der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Die anderen Apostel haben mit Jesus Zeit verbracht, sind an seiner Brust gelegen, haben seine Lehren gehört, haben seine Wunder gesehen, sind von seinem Wesen überzeugt worden. Aber Paulus hat es alles nicht gesehen, nicht erlebt und im Gegenteil, er hat die bitter verfolgt, die Zeugen Jesu waren. Und darum bezeichnet er sich selbst als der geringste aller Apostel und er ist es wirklich nicht wert. Und wenn ich auf mich schaue, ich bin auch nicht wohlbehalten aufgewachsen und ich habe gelästert, ich habe die Gläubigen gelästert und ich weiß noch, als ich im Kreis von Gläubigen dann unterwegs war. Es waren Sommertage, so wie jetzt, heiß, wunderbar und ich war zwischen zwei großen Bäumen mit dem Most in der Hand auf der Hängematte, während ein paar Meter weg Christen saßen, die bei dem herrlichen Wetter nichts Besseres gewusst haben, wie in der Bibel zu lesen, sich darüber zu unterhalten. Also ich habe sie mit wenig charmanten Worten bedacht und ich habe das nicht so intelligent gefunden, was die da tun. Also ich war auch ein Lästerer. Aber tatsächlich, bei mir kam dann die geistliche Schwangerschaft und der Tag, an dem ich dann neu geboren wurde. Also mir ging es nicht wie dem Paulus, aber ich weiß auch, dass es wirklich Gnade ist, dass ich hier stehe. Und genau das sagt Paulus hier in Vers 10. Aber durch Gnade, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Paulus ist sich absolut bewusst, dass das Wirken, was durch ihn geschieht, von Gottes Gnade abhängig ist. Er versteht, was mit ihm geschehen ist, dass er, der ein Verfolger der Gemeinde war, von Gott als Werkzeug auserkoren wurde und dass alles, was durch Paulus geschieht, er war ja mächtig unterwegs, hat so viele Gemeinden gegründet, dass das nur Gottes Gnade und kein Stück Paulus Verdienst ist. Und zur Erinnerung nochmal, gilt auch für uns alle, Lukas Evangelium, Kapitel 16, die Verse 15 bis 18, da spricht Jesus: Geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Also, wir sollen hingehen in alle Welt und verkündigen. Diese Zeichen werden aber die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranke werden sie Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Alle Zeichen und Wunder, auch die, die bei Paulus vorhanden waren, das war alles der Heilige Geist, das war alles gnädiges Wirken von Gott. Paulus hat nichts anderes getan, als zu verkündigen, aber drastisch, so drastisch tun es nicht viele. Und Gott hat sich drastisch dazugestellt und Zeichen und Wunder geschenkt. Aber Paulus ist es vollkommen klar, dass es Gottes Gnade ist. Paulus sagt, er arbeitet mehr als alle anderen, aber er weiß, dass das nichts ist. Und eigentlich ist es ungerecht, dass der Paulus arbeitet wie ein Verrückter und es hilft nichts. Dass trotzdem Gnade ist. Aber es ist gut, dass Gott ungerecht ist. Wenn Gott gerecht wäre, dann gäbe es für uns keine Vergebung. Dann müssten wir alle in die Hölle. Das wäre gerecht. Was uns widerfährt, ist Gnade. Unverdientes Geschenk. Es ist Gnade, dass Jesus für uns gestorben ist, es ist Gnade, dass wir die Ewigkeit bei ihm verbringen dürfen. Das ist Gnade, aber nicht gerecht. Und insofern ist es auch nicht gerecht, dass der eine das und jenes tut und Gott stellt sich mit Wahnsinnszeichen und Wunder dazu und der andere tut vielleicht noch viel mehr und wird dafür getötet und seine Familie. Was ist gerecht? Es geht nicht um Gerechtigkeit, es geht um Gott, es geht um seinen Wirken, es geht um seine Gnade, was er tut. Und Paulus sagt, er arbeitet noch viel mehr als alle anderen. Dazu möchte ich euch an Lukas 7, Vers 47 erinnern. Dort ist der Pharisäer Simon, den Jesus besucht, und die Frau, die Jesus die Füße wäscht mit ihren Tränen, die ihn salbt mit Öl, die ihm die Füße trocknet mit ihren Haaren. Und der Pharisäer, der so einen tollen Lebenswandel hat, denkt sich, wenn Jesus wüsste, was das für eine Frau ist. Und was sagt Jesus? Ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und Paulus hat gearbeitet wie ein Wilder. Warum? Weil ihm klar war, wie viel ihm vergeben wurde. Ihm war klar, wie groß seine Schuld war. Von der Bibel her ist die Schuld Paulus nicht größer gewesen wie die irgendeines anderen. Vor Gott sind wir alle schuldig. Vor Gott ist der Massenmörder genauso schuldig wie der, der seine ganze Nachbarschaft Idioten nennt. Vor Gott ist der Ehebrecher genauso schuldig wie der, der jeden Tag durchs Fenster bloß anderen Frauen nachschaut. Vor Gott sind alle gleich schuldig, bloß nicht allen ist ihre Schuld gleich bewusst. Und die, die einen offensichtlich übleren Lebenswandel haben, denen ist bewusster, wenn sie errettet werden, was ihnen alles vergeben worden ist. Aber ihnen ist 100% vergeben worden, so wie jedem von uns 100% vergeben wird. Nur Paulus, so radikal, wie er vorher unterwegs war in der anderen Richtung, so radikal ist er jetzt für Jesus unterwegs. Und so lau, wie wir vielleicht vorher in der Welt gelebt haben, so lau gibt es auch einige, die im Reich Gottes dann unterwegs sind, weil ihnen gar nicht bewusst ist, was alles vergeben wurde. Aber Paulus sagt, er arbeitet mehr als alle anderen, aber nicht er, sondern die Gnade Gottes, die in ihm ist, bewirkt es alles. Und Vers 11, da kommen wir wieder zurück zum Anfang des Korintherbriefs. Ob es nun aber ich sei oder jene, so verkündigen wir, und so habt ihr geglaubt. Erinnert euch noch im 1. Korinther, im 1. Kapitel, Verse 12 und 13. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, ich aber zu Kephas, ich aber zu Christus. Ist denn Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Hier geht er nochmal zurück auf die Basics. Und sagt, es ist ganz egal, wer euch dieses Evangelium verkündigt hat. Es ist das Evangelium, das es ausmacht. Nochmal hier der Vers 11. Ob es nun aber ich sei oder jene, so verkündigen wir und ihr habt geglaubt. Es ist kein Unterschied, bei wem du diese Botschaft gehört hast. Und Paulus betont es nochmal, weil er immer noch zu derselben Gemeinde schreibt. Es ist egal, wer es euch erzählt hat. Die Botschaft, Jesus macht euch frei und nicht die einzelnen Verkündiger. Und das sind Basics, die Paulus hier den Korinthern schreibt und die uns auch bewusst sein sollten. Und ich mag abschließen, wir werden uns jetzt dann wieder hier zusammensetzen und austauschen. Ich mag euch 4 Fragen mitgeben in diese Runde und nach Hause, bewegt es für euch selber. Glauben wir dem Wort und ist das Evangelium, das Evangelium, dass wir verloren sind eigentlich und Jesus für uns gestorben ist, weil es nötig war, ist das unsere Glaubensgrundlage? Oder ist es einfach so schön, in Harmonie mit Jesus zu leben? Und die schönsten Lieder gibt es doch in der Gemeinde und die liebsten Geschwister. Und dass ich dann noch die Ewigkeit da dabei sein darf, das ist auch ganz nett. Oder ist wirklich meine Glaubensgrundlage das Wort, so wie es hier steht, und das Evangelium? Kennt ihr euch aus in diesem Wort, so dass der Satan euch nicht verführen kann? Das ist die nächste Frage. Wenn ihr euch nicht so auskennt, was tut ihr dagegen? Und was tun wir aus Dankbarkeit für das Reich Gottes? Was tun wir ganz konkret aus Dankbarkeit? Was erwidern wir? Oder überlassen wir es jetzt den Paulussen? Die müssen ja auch was tun. Und wenn wir was tun, halten wir uns selbst dabei für wichtig? Oder wissen wir, dass es aus Gnade ist, dass Gott etwas tut und alles, was wir tun, bekommt Gott die Ehre? Das heißt, ich tue irgendwas, vielleicht was ganz Großes, und kein Mensch kennt meinen Namen, kein Mensch weiß, dass ich das war, aber Gott kriegt die Ehre dafür. Kann ich damit leben? Will ich dafür leben, dass Gott die Ehre kriegt? Oder sollte doch mein Name, es wäre toll, wenn mein Name mal hier vorne erwähnt wird oder im Idea-Spektrum steht oder so, dass ich halt auch ein bisschen was abbekomme. Oder geht es wirklich nur darum, dass ich weiß, es ist Gottes Gnade und ihm gebührt alle Ehre? Letzte Frage. Habe ich einen Guru und eine Lieblingslehre? Also wenn der das sagt, dass das in der Bibel steht, dann nehme ich das an. Und wenn der das sagt, das weiß ich nicht so recht. Aber wenn mein Guru das sagt, dann wird das alles richtig sein. Dann brauche ich es auch nicht mehr prüfen. Habe ich so einen Guru? Habe ich so eine Lieblingslehre? Oder kann ich es wirklich annehmen, egal woher es kommt? Prüfe es, ob es Wort Gottes ist und es hat für mich Bewandtnis. Also, glauben wir dem Wort, so wie es da steht? Sind wir auf der Grundlage des Evangeliums gerettet? Stehen wir fest in diesem Wort und können das auch beurteilen, wenn Verdreher kommen? Handeln wir nach diesem Wort? Mir ist vorhin eingefallen, wir sollen Täter des Wortes sein. In Baden-Württemberg kann man auch sagen, ich tät ja. Aber solche Täter sollen wir nicht sein, die ja täten, sondern tun. Tun wir. Sind wir Täter? Und dann haben wir Lieblingsgurus und andere, denen wir überhaupt nicht zuhören möchten. Oder geht es wirklich bloß darum, dass egal wer, es geht darum, was er sagt und dass es aus dem Wort Gottes kommt. Amen.